Da sind wir wieder. 2 Wochen sind wie im Flug vergangen. Es wird wieder Zeit für Mensch Mannheim, den Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen über die Themen, die Mannheim bewegen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Timo Schmidhuber und mit mir im Podcast-Raumschiff, das völlig schwerelos von der Erde schwebt, sitzt mein Kollege Major Florian Wirtz, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es ist natürlich der andere Florian, Florian Karlein. Hallo Florian.
Hi, liebe Fußballfreundinnen und Freunde und alle, die es noch werden wollen. Was ich zu deinem Versprecher oder Fastversprecher sagen muss, Timo, Florian Wirtz hat natürlich eine unwesentlich bessere Ballbehandlung als ich. Also wir sind da durchaus vergleichbar und man kann uns schon verwechseln.
Ja klar, und ich bin der Bruder von Messi. Also bei allem Plaudern, Florian, wir müssen hier schon bei den Fakten bleiben. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wie hoch das WM-Fieber bei dir nach dem Ende der Vorrunde ist. Aber Fieber ist halt natürlich ein gutes Stichwort hier in unserem Studio. Es ist wirklich richtig heiß heute. Es ist Donnerstagmorgen. Die Vorrunde ist vorbei. Doch nochmal die Frage nach dem WM-Fieber bei dir. Schade, dass Fortuna Düsseldorf nicht bei der EM mitspielen darf, oder?
Du weißt, ich würde ein Zweitligaspiel am Freitagabend gegen Elversberg jedem EM-Finale vorziehen. Aber immerhin ist ja unser Stadion mit dabei und klar schaue ich mir auch die Spiele an. Es gibt ja auch keine Ligaspiele gerade. Aber sportlich macht die EM ja total Spaß. Mittwochabend der Sieg von Georgien gegen Portugal, es war doch überragend.
Das stimmt, ja. Weil es so überraschend war. Und das ist halt das Schöne am Fußball. Aber bevor jetzt alle, bei denen Fußball nicht ganz oben auf der Liste steht, enttäuscht abschalten, wir sprechen heute natürlich auch noch über andere Themen. Wie immer gibt unser Gast einen Hinweis darauf. Magst du ihn uns kurz vorstellen, Florian?
Na klar. Jetzt hätte ich fast gesagt, nee, ich sag sogar, wir haben einen Urmannheimer zu Gast. Geboren 1966 in der Hedwig-Klinik, wie er mir vorher extra gesagt hat. Er ist jetzt also 57 Jahre alt, ist aufgewachsen auf der Vogelstang, lebt heute in Käfertal. Über den Odenwald, wo es ihn mal der Liebe wegen hin verschlagen hat, Stuttgart und London, ist er wieder in seine Heimatstadt gekommen. Er ist Elektroingenieur und Projektleiter bei der Landesbehörde Vermögen und Bau. Jetzt bitte nicht abschalten, auch wenn es ein bisschen trocken klingt. Denn unser Gast verantwortet gemeinsam mit seiner Frau Tina ein extrem spannendes Projekt, das wahrscheinlich alle Menschen in der Stadt verfolgen. Und zwar der Abriss des alten Eisstadions im Friedrichspark. Herzlich willkommen, Christian Werner.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Aber wir wollen natürlich nicht nur über den Friedrichspark und über die Europameisterschaft sprechen, sondern auch über eine Frage, die kürzlich der neue Mannheimer Kulturbürgermeister Thorsten Riehle bei der MM-Veranstaltung Stadtgespräch in der alten Schildkrötfabrik aufgeworfen hat. Die Frage lautet, welcher Eintritt ist für Kulturveranstaltungen, zum Beispiel Aufführungen des Mannheimer Nationaltheaters, angemessen? Thorsten Riehle hat dazu eine interessante Idee in die Diskussion gebracht. Doch dazu später mehr.
Die Gnadenfrist ist vorbei. Am Montag hat der Abriss des alten Eisstadions im Friedrichspark begonnen. Ihr kennt die Vorgeschichte. Ursprünglich hätten die Bagger schon im Herbst 2022 rollen sollen. Aber wie das so ist, es gab mehrere Verzögerungen. Unter anderem die fast schon berühmte Mauereidechse, die umgesiedelt werden musste. Aber jetzt rollen die Bagger und wenn alles glatt läuft, wird Ende September vom alten Eisstadion nichts mehr zu sehen sein. Herr Werner, Sie sind ja verantwortlich für das Projekt. Fühlen Sie sich so ein bisschen wie der Totengräber des alten Eisstadions?
Nein, so gar nicht. Ich sehe mich eher so als der Wegbereiter für was Neues. Mein Herz hängt auch so am Eisstadion, das tut's. Aber für jeden, der mal so vorbeigegangen ist und für jeden, der auch den Mann immer morgen liest, der weiß, dass es jetzt sogar schon ein Lost Place ist, den man aus Ludwigshafen besucht. Ich meine, wenn ich von Ludwigshafen nach Mannheim fahre, um mir den Friedrichspark anzugucken, naja, das sollte man mal wegmachen.
So weit ist es ja von der Brücke zum Friedrichspark jetzt auch wieder nicht.
Ja, mit dem Auto und Stau kann das schon lang dauern.
Aber Sie werden den auch vermissen.
Ja, klar. Ich gehe da auch jetzt noch gerne rein. Ich meine, ich habe das Vergnügen, als Bauleiter da zuzugucken und auch, ja, das zu überwachen, dass das alles richtig abläuft, dass man die Materialien trennt, dass da nichts passiert. Ja, ich bin da noch gerne drin.
Ich glaube, da sind Sie nicht alleine damit.
Ja, da haben wir ganz viele. Die kommen nachts so vorbei. Aber das haben wir auch im Griff.
Florian Karlein hat eben schon das Stichwort angesprochen, den alten Friedrichspark vermissen. Tatsächlich werden den viele vermissen. Wir hatten vor dem ersten geplanten Abrisstermin im Mannheimer Morgen eine Serie aufgelegt, wo wir Leserinnen und Leser gebeten haben, uns ihre Erinnerungen an den Friedrichspark zu schicken. Und ich muss sagen, wir hatten selten so eine riesige Resonanz auf eine Serie. Wir haben jede Menge Zuschriften bekommen. Viele haben sich einfach an die unterschiedlichsten Erlebnisse im Friedrichspark erinnert. Klar, natürlich viele Spiele der Adler und Meisterschaften, die dort gefeiert worden sind, aber eben auch viele Konzerte, Die Rolling Stones waren 73 da, die Dire Straits waren da, Bob Dylan 1981. Zuletzt, nachdem die Adler dann umgezogen sind und der Friedrichspark leer stand, gab es ja dann auch Public Viewings bei Fußballturnieren, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, zuletzt bei der WM 2018. Auch Wrestling-Veranstaltungen gab es im Friedrichspark. Also es war jede Menge geboten dort. Wir haben ja gehört, Herr Werner, Sie sind ja auch gebürtiger Mannheimer und Musik- und Eishockey-Fan. Was ist Ihre persönliche Lieblingserinnerung an den Friedrichspark?
Ja, ich glaube, das war das erste Spiel. Erich Weishaupt im Tor vom MAC. Wenn ich richtig liege, war es ein 1:0 gegen Füssen. Und ich war damals 13, 14 Jahre. Und wenn man dann im Stehblock so ganz vorne stehen durfte, das durften so die Kleinen, während hinten die Erwachsenen mit dem Scholle auf dem Styroporwürfel standen. Das war schon ein Erlebnis, da irgendwie so 8.000, stellenweise hat man doch erzählt, so 10.000, wenn es dann so in die Finals ging. Menschen da zu erleben, das war, ja, das war beeindruckend. Und das habe ich heute auch noch. Wenn ich heute noch in den Friedrichspark gehe, wenn ich den so abreißen lasse, dann kriege ich manchmal so ein bisschen Gänsehaut, weil dann habe ich noch diesen Lärm so in den Ohren. Es ist ein schönes Gefühl, aber ich mag auch betonen, wir haben eine schöne SAP-Arena draußen in Ostheim. Da haben wir auch tolle Musik. Und ja, alles hat so seine Zeit und ich glaube, es ist Zeit für Neues an diesem Platz. Aber ich erinnere mich auch gerne an die Musikkonzerte. Ich war immer so auf der Wiese gesessen, ich konnte die Eintritte nicht bezahlen. Und dann gab es so hinterm Eisstadion die Wiese, da hat sich dann so halb Mannheim getroffen, oben dann eben, ich glaube, eine Tina Turner war da. Ich meine mich an Supertramp zu erinnern, Zappa war da. Das war schon toll, das war, ja, das hat man heute nicht mehr.
Und nur so fürs Protokoll, waren Sie dann nach Ihrem Debüt mit 13 dann auch Dauerkarteninhaber bei den Adlern?
Nee, Dauerkarte war es nicht. Es war so, wie es Taschengeld hat gereicht hat, wenn man sich so irgendwie das Eis weggespart hat. Dauerkarte war es nicht, aber als Kind war es ja auch erschwinglich, dahin zu gehen.
Timo hat extra nochmal ins Archiv geschaut und eine schöne Anekdote vom Bob Dylan mitgebracht.
Ich habe die Leserinnerung nochmal durchgelesen. Da waren jede Menge Dinge dabei, von Heiratsanträgen im Stadion. Eine Frau hat uns sogar geschrieben, dass sie hochschwanger im Stadion war beim Eishockeyspiel und dann fast dazu gekommen wäre, dass das Kind hinter der Tribüne zur Welt gekommen wäre. Es hat dann doch noch ins Krankenhaus gereicht. Und eine Anekdote gab es auch noch, die betrifft das Bob Dylan-Konzert. Ich hoffe, ich gebe jetzt alles richtig wieder. Aber da war dann im Puck, in der Fankneipe, da gab es ja den Wirt, den Moggel, der hatte einen Rottweiler. Und das Management von Bob Dylan wollte den Hund von Bob Dylan fernhalten, was aber nicht geklappt hat. Und der Hund kam dann doch zu Bob Dylan. Und Bob Dylan hat sich mit dem Hund so gut verstanden, dass er, so heißt es, dem Moggel angeboten hat, den Hund abzukaufen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Aber solche Dinge sind eben passiert im Friedrichspark. Und deswegen kann ich die Wehmut verstehen.
Ja, da bin ich bei Ihnen. Ich habe auch so die Erinnerung in dem Meisterschaftsjahr vom MAC. Ich durfte, ich glaube, das vorletzte Spiel war vom MAC in Berlin. Und da durfte ich meine Oma besuchen, die in Nordrhein-Westfalen gewohnt hat. Was natürlich so für einen 15-Jährigen damals richtig weit weg war. Das waren ja 400 Kilometer. Es gab noch keine Handys. Also es gibt eine Zeit vor Handys, ne? Und dann durfte ich immer in die Telefonzelle, habe in der Geschäftsstelle vom MAC angerufen, wie es denn in Berlin steht. Weil wenn der MAC in Berlin gewonnen hat, dann wären sie deutscher Meister geworden. Das haben sie natürlich auch getan. Jetzt war aber ich bei meiner Oma und jetzt raten Sie mal, wer keine Karten gekriegt hat für das letzte Spiel, als die Mannschaft mit den Zylindern und den Zigarren aufs Eis kommt. Das war ich.
Lassen Sie mal auf ein paar trockene Zahlen schauen. Das Eisstadion 1939 eröffnet worden. Bis 2005 haben die Adler dort auch gespielt, haben 5 von 8 Meisterschaften auch dort geholt. Aber jetzt steht das Eisstadion schon seit fast 19 Jahren so gut wie leer. Am Montag sind die Kassenhäuschen niedergerissen worden. Und wie geht's jetzt weiter?
Wir machen jetzt mit den Garagen weiter. Und hinten dran gab es die sogenannte Gärtnerwohnung. Da machen wir weiter. Dann fällt so der Bereich um den Puck herum, um die alte Fangaststätte, dass wir da mit dem LKW reinfahren können, weil wir haben immerhin 2200 Kubikmeter Beton abzufahren. Das ist nur diese Spielfläche. Das ist, wenn man es mal so 3 Meter breit macht, vom Schloss bis an die Kurpfalzbrücke, 1 Meter hoch ein Betonhaufen. Das ist eine Menge und man glaubt es nicht, das Dach hat eine Fläche von 6000 Quadratmeter. Also das muss dann mit LKWs abgefahren werden. Da müssen wir ein bisschen Platz schaffen, weil was wir auch wollten, es war ja bei Ihnen auch in der Zeitung gestanden, es ging ja um Baumfällung und wir wollten möglichst viel Grün retten, weil das liegt mir und meiner Regierung liegt es auch am Herzen. Und wir hatten 29 Fällungen tatsächlich weniger, weil wir uns dafür entscheiden konnten, es so zu organisieren, dass wir von vorne, von der Bismarckstraße hin abfahren, das ganze Material, und dann konnten wir halt 29 Bäume retten.
Und gefällt wurden 39?
Gefällt wurden 39, und dafür haben wir aber 49 Neupflanzungen.
Und die kommen wann?
Die sind schon da. Im rückwärtigen Bereich, also so Richtung Ludwigshafen, Richtung Rhein, haben wir Neupflanzungen gemacht, weil das ja auch ein Bereich sein wird, den wir so als Park ausstatten wollen.
Mit dem Abriss soll ja auch Platz für neue Gebäude von der Uni gemacht werden.
Der Bebauungsplan sagt 3 Gebäude. Für das erste haben wir einen Planungsauftrag. Da hoffen wir, dass wir 2027 mit dem Bau starten können. Dann gucken wir mal, wie lange wir bauen, wie anspruchsvoll das ist. Dann wird das zweite Gebäude kommen, und das dritte ist dann so eine Entwicklungsfläche. Da kann es mal weitergehen.
Zuletzt hieß es aber, 2029 wird das erste Gebäude.
29 fertig, ja. Aber Baubeginn 27. Das ist so mal der Plan.
Wie muss man sich die Baustelle vorstellen? Wie viele Leute sind da unterwegs? Wie viele buseln da rum?
Ja, wir haben gerade 14 Menschen, die da ganz, ganz fleißig arbeiten. Einen großen Bagger, der auch eine Beschädigung mitgenommen hat, als er angefangen hat. Da hat der Friedrichspark sich gewehrt. Da ist dann gleich mal ein Hydraulikschlauch geplatzt. Und der Baggerfahrer hat mir erzählt, er macht das jetzt seit 18 Jahren. Es ist noch nie vorgekommen. Und dann waren wir uns einig, dass es der Friedrichspark ist, der sich wehrt. Aber ich glaube, da sind wir stärker. Nee, aber wir haben 14 Menschen, einen Oberbauleiter, also jemand, der von der Firma da guckt. Da haben wir eine Firma aus Schwaben, die machen das ganz toll. Die machen Kehrwoche auch samstags.
Nehmen Sie sich eigentlich auch persönlich was mit aus dem alten Eisstadion? So ein Stück Mauer zum Beispiel?
Nee, das mache ich nicht. Der Herr Binder von den Adlern, der hat den Anspielpunkt gekriegt. Es wird eine kleine Überraschung geben. Vom Friedrichspark wird ein Stück überbleiben in der SAP-Arena.
Und was, können Sie das schon sagen?
Das ist eine Überraschung.
Vielleicht einen kleinen Hinweis?
Es ist ein Teil von den Stehplätzen. Und wenn man so an die Mannheimer Farben denkt, kann man sich vorstellen, wenn man das Stadion vor Augen hat, was es ist.
Es gibt ja eine Vermutung, was unter dem alten Eisstadion liegen könnte.
Man erzählt sich, also auf B6 gab es eine Brauerei, die im Zweiten Weltkrieg zerstört ist. Was man noch kennt, ist die Tomate, heißt sie, glaube ich, heute. Das ist die alte Schankgaststätte von dieser Brauerei. Und man erzählt sich, unter den Stehrängen, wo die Gäste immer standen, der sogenannte Käfig, dass da die Brauerei drunter liegt. Also wir haben auch einen Termin mit dem Reichs-Engelhorn-Museum. Die kommen vorbei, um mal zu gucken, was da drunter ist. Weil man muss auch verstehen, das Stadion ist gebaut worden in den 30ern, war dann 39, wurde eröffnet. Da war keiner mehr unter der Bodenplatte. Da war früher eine Düne, die sogenannte Schlossdüne. Und da hat keiner mehr drunter geguckt. Und mit dem Remm haben wir ein paar Meter weiter weg am Schloss ja auch das alte Dorf Mannheim gefunden, eben dort im Sand, das wir da mal gegraben haben. Und von so her ist der Herr Wirt vom Reichs-Engelhorn-Museum ganz erpicht drauf, vorbeizukommen und ein bisschen zu wühlen und zu sieben.
Eine letzte Frage noch. Wenn der Friedrichspark abgerissen ist, wie wird dann die Grünflächengestaltung von dem Areal aussehen? Wie schnell wird es ein fertiger Park sein? Auch mit Blick darauf, dass ja noch das Uni-Gebäude gebaut wird. Wird sich da bis zum Bau des Gebäudes erstmal nichts tun? Oder haben die Anwohnerinnen und Anwohner dann schon früher die Möglichkeit, diesen Park entsprechend zu nutzen?
Ja, unser Ziel ist es, nächstes Jahr da eine Grünfläche zu haben, die man auch begehen kann. Also es ist natürlich abhängig so ein bisschen von der Vegetationsperiode. Das geht dann so im Frühjahr los. Man sieht, da können Rasen im Winter, das macht man dann eher so im Frühjahr. Die Büsche sind gepflanzt, es wird hier und da einen neuen Baum geben. Und da die Gebäude zur Bismarckstraße nach vorne kommen, ist es so die erste Hälfte von der jetzigen Mulde vom Eisstadion, die belegt wird durch diese Gebäude. Und alles, was danach kommt, wird Grünfläche sein. Also das, denke ich, nächsten Sommer können Sie da schon den Sommer genießen.
Kommen wir zum zweiten Thema. Und da starte ich mal mit einer Frage an unseren Gast. Herr Werner, gehen Sie in Mannheim oft ins Theater oder ins Museum?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, seit die Kunsthalle umgebaut ist, war ich da nicht einmal drin. Ich wollte da immer hin, aber irgendwie, war ich nicht. Theater bin ich dabei, wobei mein letzter Besuch ist auch ein Jahr her. Das war Händel in Schwetzing vom Nationaltheater. Ersatzspielstätte, wunderschön.
Und was sagen Sie zu den Eintrittspreisen?
Wenn es nicht gerade eine Premiere ist und ich gerade nicht in Reihe 1 setzen muss, kann ich das akzeptieren. Heute Abend ist, glaube ich, Don Giovanni Premiere. Also heute Abend Donnerstag. Ich glaube, Eintrittskarte, günstigster Platz, 36 Euro. Wäre ich bereit zu bezahlen.
Würden Sie auch mehr bezahlen?
Für den billigsten Platz? Schwierig. Insoweit, ich vergleiche das ganz gern. Ich habe die alte Feuerwache wieder entdeckt. Die müssen dann einen Veranstalter haben, der richtig was drauf hat. Da haben sie ganz tolle Konzerte für 25 Euro. Und da ist mir dann die Popmusik näher als Händel oder Mozart und Co.
Der Hintergrund, warum wir über diese Fragen jetzt diskutieren, ist der, dass der neue Mannheimer Kulturbürgermeister Thorsten Riehle, er ist dieser Tage etwas mehr als 100 Tage im Amt, der hat jüngst gesagt, man müsse über höhere Eintrittspreise für die Mannheimer Kultureinrichtungen nachdenken. Hintergrund ist natürlich, dass es auch bei den Finanzen der Stadt Mannheim in Zukunft enger zugehen wird. Baukosten sind gestiegen. Man weiß nicht genau, wie sich das mit den Steuereinnahmen entwickelt. Das sind nur zwei Stichworte zum Thema angespannter Haushalt. Sie haben es angesprochen, Kunsthalle kostet eine Jahreskarte 30 Euro. Beim Theater im Schauspiel liegen die Eintrittspreise in der Regel zwischen 17 und 41 Euro. Herr Riehle sagt, da könnten manche sicher mehr bezahlen. Und wenn ich Sie höre, würden Sie sagen, ja, stimme ich zu.
Ja, kann ich zustimmen. Ich habe auch das Interview mit Herrn Riehle gelesen und habe dann auch seine Idee aufgegriffen, wo man sagt, ja, wenn es dir gefallen hat, zahl ein paar Euro mehr.
Bisschen andersrum die Idee, vielleicht sage ich sie nochmal kurz. Also er hat ein Solidaritätssystem für Eintrittspreise vorgeschlagen und die Idee umfasst, dass eine Karte einen bestimmten Mindestpreis kostet und Menschen aber auch die Möglichkeit haben, dann im Vorfeld schon mehr zu bezahlen. Und Thorsten Riehle sagt, ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das ist es uns wert und das würden wir mitmachen. Und Sie sind auch der Meinung offenbar.
Nee, gar nicht. Es gibt eine ganz tolle Jazzkneipe in Mannheimer Quadraten. Der hat es auch eingeführt, ganz am Anfang. Da gab es eine Hutspende. Das hat er für gar nichts gelangt. Da sind die Leute dann doch wohl, obwohl sie tolle Kultur erleben dürfen, wohl doch zu geizig, da noch einen Fünfer reinzuschmeißen.
Also Sie glauben, diese Freiwilligkeit würde nicht funktionieren?
Nein, glaube ich nicht.
Und man müsste dann die Karten von vornherein erhöhen?
Ja, wobei ich auch denke, eine Stadt Mannheim, die sich einen Umbau leistet, auch mit Zuschüssen, ich glaube 120 Millionen sind es, die es dazu gibt, von 282 Millionen Euro, naja gut, dann kann es an den 5 Euro für die Karte nicht liegen. Und ich bin der Meinung oder der festen Überzeugung, es wäre der falsche Weg zu sagen, damit ich mehr Eintrittsgelder generiere, hebe ich die Preise hoch, weil ich glaube, dann kommen eben viele nicht. Die, die sich leisten können, 80 Euro zu bezahlen, die bezahlen auch bestimmt gerne 90. Aber ich glaube halt auf den Plätzen, wo wir über 17 Euro reden, da auf einmal dann Richtung 20 zu gehen, ich glaube, da wird es schwierig.
Also müssten wir die Karten eher billiger machen?
Nein, ich glaube, ich würde es so halten und oben den Rahmen so ein bisschen abzuschöpfen.
Wir haben mal nachgeschaut, was andere Veranstaltungen kosten. Schauspiel kostet in der Regel 17 bis 41 Euro. Jetzt haben wir mal in der SAP-Arena nachgeschaut. Da kostet ein Stehplatz für ein Adlerspiel auch 17 Euro und Sitzplatz der Kategorie 1 48 Euro. Liegt doch das Nationaltheater eigentlich in einem guten Schnitt?
Ja, aber das Nationaltheater ist ja gefördert mit mehr als 40 Millionen Euro im Jahr. Das ist die SAP-Arena nicht. Finde ich, kann man den Preis nicht vergleichen.
Bin ich bei Ihnen. Auf der einen Seite gibt es eine staatliche, eine städtische Förderung, ist es glaube ich, keine staatliche, eine städtische Förderung. Aber ich glaube, eine Stadt wie die Stadt Mannheim, die muss sich das leisten können. Die muss dieses Geld bereitstellen. Ich glaube, der Herr Riehle war ja vorher Geschäftsführer am Kapitol. Ich glaube, da gab es auch eine städtische Förderung und die war auch nicht ohne.
Nee, das Kapitol, da gab es keine städtische Förderung. Das ist der Unterschied.
Timo, ich hänge noch so ein bisschen an deiner Aussage, man könne Nationaltheater und SAP-Arena nicht miteinander vergleichen. Also bist du der Meinung, dass ein subventioniertes Haus wie das Nationaltheater niedrigere Preise anbieten müsste im Vergleich zur SAP-Arena?
Also ich finde, die Preise im Nationaltheater sollten zumindest nicht teurer werden, als sie bisher sind, weil man ja auch will, dass möglichst viele Menschen aus Mannheim in die Vorstellungen kommen und dass man auch eine hohe Auslastung hat. Deshalb, meiner Ansicht nach, dürften die Preise auf keinen Fall teurer werden. Kommen wir nochmal zur Ausgangsfrage zurück, wenn Sie sagen, die Stadt muss sich das leisten können. Wo soll das Geld dann herkommen?
Gute Frage. Was ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Es geht mir zu Hause genauso. Aber wenn ich mir etwas gönnen will, dann muss ich auch privat an irgendetwas anderem sparen. Das sagt mir auch meine Frau auch immer.
Sie würden an anderen Dingen sparen, damit Sie quasi die Theaterkarten auf dem Preisniveau lassen könnten.
Genau, da wird sich bestimmt was im städtischen Haushalt, ich kenne ihn jetzt nicht im Detail, aber da wird sich bestimmt das eine oder andere finden. Da können wir uns ein bisschen was wegnehmen.
Herr Werner, wir haben jetzt viel über Preise für Tickets gesprochen. Was sagen Sie denn generell zur Preisentwicklung, zum Beispiel was Karten für Popkonzerte angeht?
Da bin ich entsetzt stellenweise. Ich meine, ich bin mit AC/DC groß geworden. Die spielen jetzt demnächst am Hockenheimring. Und da habe ich mir mal so die Ticketspreise angeguckt. Das habe ich ganz schnell von meiner Wishlist runtergestrichen. Wenn man da zu zweit hingeht, dann ist man ja irgendwie fast 300 Euro los. Das ist mir dann zu viel. Es gibt viele tolle Alternativen. Die hat auch Mannheim mit dem Kapitol, mit der alten Feuerwache. Es kommt jetzt die Sommerbühne wieder. Also da gibt's gute Popkultur, die ich gerne nutze, wo ich auch gerne hingehe und genieße nach freiem Himmel. Wenn es dann nicht regnet, so ist eine oder andere Weizenbier.
Also da sind Sie sehr zufrieden mit dem Angebot, was Mannheim bietet?
Brutal gut. Ich meine, das war schon als Jugendlicher so. Es war immer irgendwas los. Man denke so ans Milk mit Drum and Bass, aber war immer gut.
Und gibt es auch ein Konzert in der Stadt, das Ihnen für immer im Gedächtnis bleiben wird? Vielleicht eins, das nicht im Friedrichspark stattgefunden hat?
Ich glaube, das war Pink auf dem Ehrenhof. Das war gut.
Fußball. Und da geht es jetzt nicht um Ticketpreise fürs Stadion, sondern um die Europameisterschaft. Wie könnte es anders sein? Und Timo, es wird mal wieder Zeit für ein Bekenntnis. Ich wette, du hast dir am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr dein Deutschland-Trikot über den Kopf gezogen und bist jubelnd durchs Wohnzimmer gerannt, nachdem Niklas Füllkrug in der 92. Minute den Ausgleich gegen die Schweiz gemacht hat.
Naja, gerannt bin ich nicht, aber ich bin von der Couch aufgesprungen und es kommt nicht so oft vor. Also insofern, der Jubel war auch bei mir groß, aber weil du gesagt hast, Bekenntnis, ich hätte mir ja gewünscht, dass Thomas Müller das Tor macht. Ich liebe Thomas Müller als Spieler, der hat fantastische Spiele, fantastische Tore gemacht und ich habe mir am Tag davor, als ich bei Edeka einkaufen war, bin ich an diesem Regal mit den Playmobil-Figuren vorbeigegangen und ich konnte nicht vorbeigehen, ohne eine Playmobil-Figur von Thomas Müller zu kaufen. Deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass er am Sonntagabend das entscheidende Tor macht. Ich nehme auch das Tor von Niklas Füllkrug, ist ja klar, und habe mich sehr drüber gefreut.
Und jetzt hast du zu Hause ein Altar aufgebaut, auf dem die Playmobil-Figur von Thomas Müller steht und jedes Mal, wenn er ein Tor macht, rutschst du auf Knien dahin und jubelst?
Tatsächlich steht die Thomas-Müller-Figur bei uns im Wohnzimmer. Ich würde auch auf Knien hinrutschen. Es hat leider noch nicht so oft passiert. Ich hatte noch keine Gelegenheit. Der hat ja, glaube ich, nur einmal gespielt und war von dem Tor weit entfernt. Aber ich hoffe, dass es noch ein paar Spiele sind und er nochmal trifft. Ich würde mich sehr für ihn freuen.
Ich sehe schon, jetzt ist Julian Nagelsmann wieder schuld, weil er nicht spielen lässt. Aber ich habe das Gefühl, du bist nicht der Einzige, bei dem so langsam EM-Euphorie aufkommt. Gute Spiele, coole Fans aus ganz Europa. Wir sind Gruppensieger geworden. Also das Turnier macht schon echt Laune momentan. Georgien, Portugal fand ich sensationell gut.
Ich fand dieses dramatische Spiel von Kroatien gegen Italien. Das Spiel selbst fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber einfach diese Schlussphase, die hat in sich gehabt. Modric verschießt den Elfmeter, macht dann 30 Sekunden später doch noch das Tor, was zum Weiterkommen gereicht hätte. Und dann in der Nachspielzeit, glaube ich, 8. Minute der Nachspielzeit, machen die Italiener den Ausgleich. Also das fand ich halt eine Emotionsachterbahn in beide Richtungen. Das Spiel war jetzt nicht so gut, aber diese Dramatik.
Und Sie, Herr Werner, haben Sie so einen Höhepunkt des bisherigen EM-Turniers?
Ja gut, Füllkrug, klar. Füllkrug war eine Nummer, Füllkrug ungeschlagen gut. Mir wäre es lieber gewesen, der Mannheimer hätte das Tor gemacht.
Pascal Groß?
Ja, Pascal Groß.
Gestern hat er einen Mannheimer getroffen, ne?
Ja, war sogar ein ganz tolles Tor. Also das 1-0, ne?
Hakan Çalhanoğlu.
Ja, Kiewertal Süd. Ja, für mich war die Überraschung der Ausgleich der Italiener. Dazu muss man wissen, in mir schlägt auch so kleines, ganz kleines italienisches Herz, weil ich lebe auch noch in Italien, so mit zwei Wohnsitz. Die Überraschung ist Ausscheiden Kroatiens. Weiterkommen Georgien. Ganz große Nummer. Österreich. Wer hätte das gedacht?
Schauen Sie jedes Spiel oder wie muss man sich das bei Ihnen zu Hause vorstellen?
Ich habe mal angefangen, jedes Spiel zu schauen und habe dann irgendwie festgestellt, wenn es dann so bis 11, halb 12 geht, bis man im Bett ist und ich stehe um 5 Uhr auf, ach, da hat dann mein Körper irgendwann mal, lass mal gut sein. Nein, wenn Zeit ist, läuft der Fernseher. Meine Frau guckt da gerne mit. Und ja, also Deutschland ist Pflicht. Klar.
Wie empfinden Sie so die EM-Stimmung in Mannheim? Ist da aus Ihrer Sicht viel Euphorie? Wie erleben Sie das?
Ja, ich nehme es mit dem üblichen Wahnsinn, den wir so haben. Jetzt mal die WM in Katar ausgenommen, da war es, glaube ich, nicht so extrem. Es ist Sommer, die Stimmung ist gut, das Wetter ist toll. Es gibt den einen oder anderen Fancore so. Das ist der übliche Wahnsinn, den wir immer haben so in Mannheim. Ich genieße es, ich finde es schön, solange es friedlich bleibt. Und nicht so ausartet wie gestern Abend dann in Stuttgart.
Haben Sie Flaggen am Auto oder am Balkon?
Nee, ich fahre ein Cabriolet.
Faule Ausrede.
Ja.
Wir hatten vorhin ja auch, als wir beim Thema Friedrichspark waren, über das Thema Public Viewing gesprochen. In Mannheim ist es ja so, dass in relativ vielen Kneipen ein Fernseher oder eine Leinwand steht und dass da relativ viele gucken. Aber so diese eine große zentrale Public Viewing Stelle, wie sie es früher im Friedrichspark gab, die fehlt. Sehen Sie das als Manko?
Nee, für mich persönlich mag ich es lieber in der kleinen Kneipe mit ein paar Leuten. Es ist überschaubar, als irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 auf einer großen Fläche. Da fühle ich mich persönlich unwohl. Ich sitze lieber irgendwo in den Quadraten. Zwei große Fernseher, der Wirt kümmert sich um mich. Ich muss nicht einen Kilometer laufen bis zum nächsten Bier. Finde ich gut.
Florian, du würdest dir sowas wünschen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, früher Kapitol oder Friedrichspark waren wir öfter. EM 2012, Finale gegen Spanien, das wir 0-1 verloren haben, haben wir in der großen Gruppe im Kapitol geschaut. Da war schon super Stimmung. Ich finde, sowas macht einfach Spaß und sowas fehlt uns in Mannheim. Dieses Jahr total.
Gibt es da irgendeinen Ort, wo du denkst, der würde sich dafür anbieten?
Vielleicht haben wir ja in Zukunft die Chance, auf Spinelli rund um die U-Halle sowas auf die Beine zu stellen. Für dieses Jahr wird mir jetzt auch nichts sein. Aber wir müssen jetzt auch mal sportlich auf das Turnier schauen. Herr Werner, wer holt den Titel am Ende?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich wollte ja sagen Brasilien. Aber ich tippe auf ein Endspiel Deutschland-Italien. Ich schaue mir das in Italien an und ich freue mich, dass Deutschland gewinnt.
Also ist der Urlaub in Italien schon fest geplant?
Och, ich bin da immer öfter mal. So ein langes Wochenende.
Endspiel ist ja nicht mehr weit weg.
Ja, Deutschland-Italien, Deutschland gewinnt. Und das Tor schießt Thomas Müller.
Oder Timo?
Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Sind Sie eigentlich früher beim Public Viewing im Friedrichspark gewesen?
Nee, ich mag so riesen Menschenansammlungen gar nicht.
Aber unter 8.000 bis 10.000 Leuten im Stadion waren Sie doch auch.
Ja, das war irgendwie anders. Ich bin älter. Ich hatte ja dann auch im Stadion dann irgendwann mal einen Sitzplatz, so im D-Block. Ich weiß noch, es war immer die Reihe D1, D2. Es war so der Gäste-Sitzblock. Und wenn die Gäste nicht kamen, dann gab es die Karten an irgendeinem Kassenhäuschen, das ich jetzt platt gemacht habe. Und da war ich immer ganz froh, wenn ich da eine Karte gekriegt habe, konnte da mitgucken, konnte sitzen. Ich glaube, das ist dem Alter geschuldet.
Und wir müssen noch mal kurz zum Sportlichen kommen. Sie hatten vorhin gesagt, klar, Füllkrug war bislang, der Ausgleich war bislang Ihr größter Moment. Haben Sie eigentlich einen Lieblingsspieler in der Nationalmannschaft?
Nein, ich habe auch keinen im Wohnzimmer stehen. Ja, wer begeistert mich so? Ein Rüdiger begeistert mich. Den finde ich toll. Der kann was.
Warum?
Die Art, wie er Fußball spielt. Der ist so unaufgeregt. Der hat eine Ruhe. Groß ganz weit vorne. Ich glaube, Groß, den muss man so mit Uwe Seeler, Beckenbauer, Gerd Müller in diese Liga gehört. Ja.
Jetzt reden wir von Toni Groß, nicht von Pascal Groß.
Groß, Groß, K-R-O-O.
Also sind Sie auch Fußballfan? Oder nur Eishockey?
Nee, ich verfolge den SV Waldhof. Hab mich sehr gefreut, dass er die Liga halten konnte. Ich verfolge so die Neuzugänge und auf dem Papier liest sich's sehr schön. Ich glaube, da können sie oben mitspielen. Der Eröffnungsspiel ist ja Oberriedstraße gegen Käfertal, wie jedes Jahr. Bin ich gerne. Und ja, da schlägt schon so das Waldhofherz so ein bisschen.
Zu diesem Eröffnungsspiel, das müssen Sie mir nochmal erklären.
Der Waldhof beginnt immer die Saison mit dem Spiel, früher im Schlammloch und heute gegen SC Käfertal Oberriedstraße am 14. Juli müsste es sein. Ich glaube 14 Uhr.
Am Alzenweg oder in Käfertal?
In Käfertal, auf der Sportanlage hinter der Feuerwache.
Okay, das hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm.
Lohnt sich. 14. Juli, 14 Uhr, Sportanlage SC Käfertal mit Mannschaftsvorstellung vom SV Waldhof. Nicht verpassen.
Da werden die Eintrittspreise auch human sein, Timo.
Und beim Waldhof, wie oft sind Sie da so in der Saison?
Na, da muss ich gestehen, dass mein letztes Spiel war, als wir die Oberliga verlassen haben. Da war ich das letzte Mal im Stadion. Viele Jahre her. Fragt das T-Shirt immer noch gerne. Oberliga, wir sind da mal weg.
Und in welche Liga gehört der Waldhof Ihrer Ansicht nach eigentlich?
Ich glaube, wir sind in Liga 3 gut aufgehoben, wenn wir so oben mitspielen. Liga 2, schwierig. Wobei, da hätten wir es ja dann mit Düsseldorf, glaube ich.
Der Florian zu Düsseldorf. Langfristig, beständig in der ersten Liga.
Ich kriege ja so den Tritt unterm Tisch. Ich
sehe uns schon in der Champions League.
Ja, da ist auch der Waldhof übernächstes Jahr. Pokalsieger. Und dann
sind halt nicht im Pokal dabei.
Im Kreispokal, nee, was ist das? Verbandspokal. Darüber in den DFB-Pokal und dann geht es ganz schnell. Kaiserslautern hat gezeigt, wie es geht.
Herr Werner, kommen wir zur Schlussfrage, die wir jedem Gast hier stellen. Was machen Sie am Wochenende?
Ja, ich bin leider nicht in Mannheim, gehe Freunde im Allgäu besuchen, aber am Samstag große Grillparty, Fußball gucken und einen deutschen Sieg genießen.
Und im Allgäu davor wandern?
Nee, ich bin nicht so der Wandervogel. Die einen wandern und die anderen, na, der Witz ist halt. Nein, meine Frau ist auf einem Geburtstag und ich darf dann bei der Gartenparty helfen, aufbauen. Und Deutschland gewinnt 2-0.
Die Woche über reisen Sie ab und am Wochenende bauen Sie auf.
Genau.
Was kann es für einen schöneren Ausgleich geben?
Das war Mensch Mannheim für diese Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben und natürlich noch viele, viele mehr, schaut doch mal auf mannheimer-morgen.de vorbei. Am besten holt ihr euch ein MM-Plus-Abo, denn mit dem könnt ihr auf alle unsere Inhalte zugreifen. Wenn ihr Anregungen zu Themen für unseren Podcast oder mögliche Gäste habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns am besten. Wir wünschen euch ein schwereloses Achtelfinalwochenende und bis in 2 Wochen. Liebe Grüße von Florian
und Timo. Hebt ab, bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.